Wie geht's euch? Als ich diese Frage ganz am Anfang meiner Predigt geschrieben habe, habe ich so ein bisschen Jugendfestival-Flashbacks, Erinnerungen bekommen. So, geht's euch gut? Sehr schön, wow. Okay, das klappt besser als auf manchen Jugendfestivals bei der ersten Frage. Mir geht's auch weitestgehend gut. Das darf ich sagen, da bin ich sehr happy drüber. Ich darf meine Hochzeit planen. Die Klausurenphase ist weitestgehend vorbei. Es ist gerade Hammerwetter draußen, das darf ich auch sehr genießen. Genau, und die Corona-Zahlen geben auch Hoffnung. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir haben gerade eben gehört, Friseure dürfen öffnen, da freuen sich auch einige. Ich bin da relativ flexibel. Und das hier wird mir von Privatfriseuren geschnitten. Baumärkte sollen auch bald öffnen, habe ich gehört. Das ist jetzt so der Grund meiner Freude, das weiß ich nicht. Aber es passiert einiges und es gibt viele positive Tendenzen und das ist cool. Vielleicht ist diese Hoffnung auf Besserung gerade jetzt in dieser Corona-Situation besonders prägnant. Vielleicht sogar eine Hoffnung, die ein bisschen zerbrechlich ist. Wenn wir zwischendurch doch immer wieder irgendwelche Artikel lesen von so Sachen wie B117 oder Impfpannen. Aber dennoch haben wir Hoffnung irgendwo auf vielleicht wieder ein bisschen Normalität, auf eine Rückkehr in einen normalen Alltag oder ein normales Leben, falls man das so sagen kann. Rückkehr zu Umarmungen und Konzerten, zu Ansgar-Gottesdiensten mit Abendessen danach. Ja, ich hoffe gerne darauf und freue mich. Und doch habe ich mich dann ein kleines Stück weit ertappt gefühlt, als ich über einen Text aus der Offenbarung gestolpert bin letzte Woche. Und zwar ist es Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Da spricht von einer Gemeinde, beziehungsweise es ist ein Sendschreiben an eine Gemeinde. Es ist am Anfang der Offenbarung von den Dingen, die gerade sind. Wenn man das so in die drei Teile teilt, ab Kapitel 3 kommen dann die Dinge, die kommen werden. Da geht es dann, es ist ausschließlich Prophetie dann. Die Sendschreiben sind teilweise prophetisch, also teilweise geben die einen Ausblick in die Zukunft für bestimmte Gemeinden, aber sie nehmen auch viel Bezug auf, was jetzt gerade schon los ist. Genau, ich lese das einfach mal vor. Offenbarung 2, Vers 8 bis 11 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Hier geht es also um eine Gemeinde, die bedrängt wird. Eine Gemeinde, die arm ist, vor allem materiell. Heute ist es die Stadt Izmir, ca. 4,5 Millionen Einwohner. Damals auch schon sehr bedeutend, lange nicht so groß natürlich. Viel von paganen Kulturen geprägt. Es gab man hat Ruinen von über 39 Tempeln gefunden, die verschiedene Götter angebetet haben. Allerdings gab es eine sehr einflussreiche jüdische Gemeinschaft. Und beide diese Parteien machten den Christen das Leben ziemlich schwer. Mehr als einmal ist dann auch in frühkirchlichen Berichten von Märtyrern die Rede. In diese Zeit hinein bekommt Johannes, der Autor der Offenbarung, diesen Auftrag, genau das zu schreiben, dieses Sendschreiben zu verfassen und zu verschicken. Und es geht direkt total interessant los, denn die Bezeichnung des Autors oder des eigentlichen Autors, der Person, die Johannes das diktiert, sagt: Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Das ist schon eine ziemlich starke Art von Jesus, sich hier vorzustellen. Es ist nicht mal eben so, ja, ich bin halt Jesus so, sondern Es geht direkt zum Kern. Er sagt direkt, was er gemacht hat. Er hat den Tod überwunden. Bei jedem dieser, es gibt insgesamt 7 Sendschreiben, steht was anderes. Steht eine andere Einleitung. Stellt er sich anders vor. Und so ist es halt bei Smyrna hier die einzige Weise, wo er sich quasi mit dem Evangelium selbst vorstellt. Der tot war und wieder lebendig wurde. Genau dieser Jesus möchte euch etwas sagen. Ich finde das sehr erstaunlich. Die Leute kannten Johannes. Ziemlich sicher mehrmals schon persönlich dort gewesen. Und er hat selbst einen seiner Schüler, nämlich der hieß Polycarp, als Bischof in diese Gemeinde eingesetzt. Und dann ist es ziemlich sicher, weil Johannes war ein Augenzeuge von Jesus, dass sie viel von Jesus wussten, dass sie die von einem Augenzeugen erzählt bekommen haben, von dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Sie wussten also ganz genau, wer sich da gerade vorstellt. Es war Jesus selbst. Diese Gemeinde war bedrängt. Sie kämpfte mit der Armut, mit Missachtung bis hin zum Märtyrertoden. Diese Botschaft war nicht einfach nur von dem Jesus, der sie gerettet hat, indem er den Tod überwunden hat, sondern auch von dem Jesus, der sie versteht, weil er das Gleiche durchgemacht hat. Und er blieb nicht tot, er hat den Tod überwunden. Jesus kommt und sagt, ich bin da. Das, was du jetzt durchmachst in dieser Situation, ich habe es nicht nur auch durchgemacht, sondern ich habe es besiegt. Ich habe es überwunden. Und das ist großartig. Dann folgt die Botschaft. In den anderen Sendschreiben teils sehr ermahnend, nur negativ, sehr viel getadelt. 3 davon sind ausgeglichen, sind so ein bisschen Positives, ein bisschen Negatives. Und Smyrna ist mit Philadelphia die einzige Gemeinde, die kein Tadel bekommt. Ob das jetzt in Anführungsstrichen nur positiv ist, ist die Frage, weil die Botschaft, die an Smyrna geht, wie wir schon gehört haben, hat es in sich. Es fängt dann damit an, dass Jesus über das Leid spricht. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Er erkennt ihr Leiden und ihre Armut an. Die Gemeinde war wahrscheinlich materiell sehr arm. Wir finden hier starke Parallelen zu Gemeinden heutzutage, die in Ländern sind, wo Christen verfolgt werden oder gesellschaftlich missachtet werden. Szenarien wie, dass du keinen Job bekommst oder schlecht bezahlt wirst, weil du Christ bist, die gibt es heute noch genauso. Ich muss echt immer ein bisschen schlucken, wenn ich einen Bericht von Open Doors höre. Open Doors ist eine Organisation, die sich weltweit für verfolgte Christen einsetzt. Pastoren aus Iran und Pakistan werden anonym interviewt und erzählen von ihren Herausforderungen. Sehr ähnlich, ja, wie wir hier davon lesen, die dann aber kurz danach anschließend, nachdem sie erzählt haben, wie das Leid und die Gefahr stark vorherrschend sind, erzählen, dass es keinen Einfluss darauf hat, welche Freude sie am Herrn haben. Sie beten sogar für uns, für die Christen in Europa und für ihre Feinde. Diese Gemeinden haben selten das Privileg, dass sie sich wieder auf einen normalen Alltag freuen dürfen. Aber sie sind erfüllt von Freude. Weiter im Text nennt Jesus hier dann noch die Verleumder und Verhöhner, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Ich möchte da jetzt gar nicht zu viel auf diese Analogie eingehen, beziehungsweise ja schon diese, wie sagt man, sehr starke, im Englischen sagt man Fronten. Manche würden sagen, es ist eine Beleidigung. Ich möchte vielleicht nur kurz dazu sagen, dass weder Johannes oder Jesus, glaube ich, sowas grundsätzlich über Juden gesagt haben. Vor allen Dingen, weil beide selber Juden waren. Jedoch die Verfolgung und Verleumdung, die von dieser Gruppe, und es gilt für mehrere Synagogen, gerade in der Zerstreuung, die so auch in Kleinasien und so unterwegs waren zu der Zeit, glauben wir, ist die Bezeichnung hier angemessen. Denn ich denke, das Herz von diesen Menschen hatte nicht mehr viel mit dem Judentum zu tun, sondern war mehr und mehr von Hass erfüllt. Tatsache ist, dass sie eine Quelle der Anfechtung und der Bedrängnis für die Gemeinde waren. Ich denke, ich muss jetzt nicht sagen, dass das noch viel mehr, viel vielfältiger sein kann. Anfechtung und Bedrängnis haben sehr viele Gesichter. Möglicherweise ist es bei dir ja sogar diese Pandemie. Und eigentlich könnte man jetzt meinen, nachdem so dieses erste "Ich sehe dein Leid" abgefrühstückt wurde, dass jetzt Zeit für Trost ist. Vers 10. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was die sich dabei gedacht haben müssen. So, da kommt eine Botschaft von Johannes, die er von Jesus empfangen hat. Wenn wir die heute bekommen würden, denkst du im ersten Moment, cool. Gott selbst meldet sich bei der Gemeinde, die um seines Namens willens leidet. Und dann hören sie das. Hast du schon mal erlebt, dass sich Gott in einer schweren Zeit dir offenbart hat, um dir zu sagen, du bist noch nicht durch damit? Wisst ihr was? Ich kann mir sogar vorstellen, dass in diesem Moment das für die Gemeinde ein Trost war, weil sich Gott selbst meldet, weil Gott selbst spricht und zeigt, ich bin da. Auch wenn er nicht die besten Neuigkeiten hat, zeigt er, dass er da ist und vor Ort ist und dass die da nicht alleine durchgehen. Aber was machst du, wenn Gott in deinem Leben dir Neuigkeiten bringt, auf die du lieber eigentlich verzichtet hättest? Wie gehst du damit um, wenn du wegen Corona deinen Job verlierst oder deine Stelle gekürzt wird und du unter finanziellem Druck stehst? Wie gehst du damit um, wenn der Lockdown jetzt weiter verlängert werden würde und wegen der steigenden Zahlen Präsenzgottesdienste vielleicht sogar komplett ausfallen? Wie gehst du damit um, wenn du als Christ missachtet wirst, weil es Gemeinden mit Corona-Ausbrüchen in die Zeitung geschafft haben? Wir leben gerade jetzt in einer Situation der Vorfreude, auf bessere Zeiten. Doch was wäre, wenn, und das ist absolut nicht unmöglich, wenn das alles wieder kippt, ist dann all deine Vorfreude einfach weg? Worin liegt deine Hoffnung wirklich? Weiter in Vers 10. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich auf bessere Zeiten, auch bezüglich Corona. Und ich bin überzeugt, dass es gut ist und dass die Christen in Smyrna sich auch auf Vorfreude hatten und Hoffnung auf bessere Zeiten. Aber die Frage ist, wenn schlechte Neuigkeiten kommen, können sie dann zwischen dir und Jesus stehen und vielleicht deinen Lobpreis beeinträchtigen oder verhindern? Wenn das der Fall ist, dann hängt dein Herz an irdischen Dingen. Und wir haben diese Perspektive. Wir haben etwas, das über all das hier hinausgeht. Viel, viel weiter. Wir haben per se immer einen Grund zur Vorfreude und eine große Hoffnung auf das, was kommt. Müssen wir haben. Das heißt, bleib mir treu und ich werde dir den Siegeskranz geben. Ein Siegeskranz, den wir bekommen, der nicht verwelkt. Das Bild geht hier ganz klar zu den olympischen Athleten, die einen Lorbeerkranz bekommen haben. Der ist irgendwann verwelkt, aber unser tut es nicht. In 2. Timotheus 4, Vers 8 schreibt Paulus: Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wir haben eine Zusage auf diesen Siegeskranz, der ewig ist. Und Paulus hat sich darauf gefreut. Unsere Hoffnung liegt bei Gott. Das geht viel tiefer. Und das war so dieser Punkt, wo ich letzte Woche gerade realisiert habe, als ich Dienstag meine letzte Klausur geschrieben habe. Wow, okay. Es kommen irgendwann wieder Klausuren. Ganz schön blöd. So kurze Vorfreude. Oder eben nicht Vorfreude. Also ja, keine Ahnung. Irgendwann habe ich geheiratet. Irgendwann haben wir die perfekte Wohnung, hoffentlich. Das sind alles vergängliche Dinge. Und wir dürfen uns darauf freuen. Und dieses gute Wetter ist, ich bin überzeugt, ein riesengroßes Geschenk Gottes an uns. Und es tut so gut. Aber das kann nicht alles sein. Das kann nicht alles sein, auf das wir uns stützen. Vers 11. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Das ist jetzt so ein bisschen das Inclusio, die Einbezugnahme von allen anderen, die das vielleicht irgendwann mal lesen werden. Weil das Sendschreiben ist ja schon, gerade das mit diesen 10 Tagen des Leids und so, weiß nicht, ich habe das jetzt nicht wörtlich auf mich übertragen, ich würde das auch nicht weiterempfehlen. Aber wer bereit ist zu hören, und wer ist das denn? Wörtlich würde hier stehen, der Ohren hat, der höre. Ich glaube, das ist hier für alle relevant. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Ich möchte jetzt nicht die Debatte hier über Heilsgewissheit entfachen und irgendwie zwischen Calvin und Arminius einsteigen. Ich glaube nämlich nicht, dass es darum hier geht. Der Kampf, der hier benannt wird, spielt sich in deinem Herzen ab. Wenn du in Bedrängnis gerätst oder auch wenn du Vorfreude hast, liegt dann dein Augenmerk auf dieser Welt oder auf der Ewigkeit. Hängst du deine Hoffnung an die Dinge, die hier passieren, oder an Jesus? Eins steht fest, Jesus wird dich nicht fallen lassen. Wenn du diese Gewissheit hast, dann hast du keine Angst vor dem zweiten Tod. Und übrigens auch allen anderen irdischen Dingen, die auf dich zukommen könnten. Sie können dir nichts anhaben. Wir sind immun. Ich kann euch empfehlen, wenn das schwer für euch ist. Sorry. Ich kann euch empfehlen, wenn das schwer für euch ist, lest die Offenbarung und vor allen Dingen Kapitel 21 und 22. Johannes versucht so gut es geht, das irgendwie zu beschreiben, was er sieht von der Herrlichkeit Gottes und von dem Paradies, was auf uns wartet. Da können einem die Tränen kommen und es ist nur in unsere Worte geschrieben. Lasst euch diese Vorfreude in euch entfachen. Und dazu investiere dich mit allem, was du hast. Denn die Schätze und der Siegeskranz, der im Himmel auf uns wartet, sind unvergleichlich größer. Auch deine Nachfolge, ganz bewusst, kann dich in und wird dich in Bedrängnis bringen. Dann ist es ganz cool, dass keine Bedrängnis mich traurig machen darf. Weil ich Freude im Himmel habe. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf seine Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. 1. Petrus 1, Vers 13. Das ist so großartig. Auch jetzt in dieser Zeit. Wir sind vielleicht in dieser Vorfreudenzeit und wir dürfen es genießen. Ich habe es schon gesagt. Aber nutzt das als Vorbereitungszeit, um nicht überrumpelt zu werden, wenn es mal schwierig wird. Nutzt diese Zeit jetzt, um zu sehen, okay, die Freude, die ich jetzt hier habe, da bin ich dankbar für. Aber meine Perspektive ist da oben. Und darauf freue ich mich. Hoffnung und Vorfreude in Jesus.